Macht hoch die Tür. Das Adventslied schlechthin, die Nummer 1 in unserem klassischen Kirchengesangbuch. Zugegebenermaßen, aus dem singen wir hier nicht so viele Lieder, aber trotzdem, es ist die Nummer 1, vielleicht eine neue Erkenntnis für euch. Die Nummer 1 der Adventslieder, und Michi hat es eben schon gesagt, dieses Lied basiert eigentlich auf einem anderen Lied, nämlich auf einem Psalm, Psalm 24. Die Psalme, das ist eine uralte Sammlung geistlicher Lieder. Und es ist total spannend, dass diese Lieder, obwohl sie tausende von Jahren alt sind und obwohl wir die Melodien heute gar nicht mehr kennen, die damals vermutlich gesungen wurden, dass diese Texte heute noch für uns wichtig sind und sie uns noch berühren. Zum Beispiel Psalm 23. Vermutlich auch viele entkirchlichte Menschen kennen diesen Psalm. Er wird auf Beerdigungen oft gewünscht und vorgelesen und er berührt. Auch wenn in dem Psalm manchmal Bilder benutzt werden, die uns vielleicht ein bisschen fremd sind, die erklärungsbedürftig sind. Und so ein bisschen ist es auch mit dem Psalm 24, übrigens der Adventspsalm schlechthin. Warum? Ich lese ihn mal. Die Erde und alles, was darauf ist, gehört dem Herrn. Die Welt und die Menschen sind sein, denn er hat die Fundamente der Erde in den Meeren verankert und sie auf den Tiefen der Ozeane erbaut. Wer darf den Berg des Herrn besteigen und wer an seinem heiligen Ort stehen? Nur die Menschen, deren Hände und Herzen rein sind, deren Seele nicht auf Falsches gerichtet ist und die keinen falschen Eid schwören. Sie empfangen den Segen des Herrn und Gerechtigkeit von Gott, ihrem Retter. Das gilt für die Menschen, die nach dem Gott Israels fragen und seine Gegenwart suchen. Öffnet euch, ihr ehrwürdigen Tore und ihr uralten Türen, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der allmächtige Herr. Er ist der König der Herrlichkeit. Ein Adventspsalm? Der Psalm wird König David zugeschrieben. Vielleicht, vermutlich, eventuell hat er ihn verfasst. Und König David beschreibt hier eine Geschichte. Seine Geschichte, die Geschichte seines Volkes, des Volkes Israel, die Glaubensgeschichte seines Volkes, und zwar in absoluter Kurzfassung. Er beginnt: Die Erde und alles, was darauf ist, gehört dem Herrn. Die Welt und die Menschen sind sein. Denn er hat die Fundamente der Erde in den Meeren verankert und sie auf den Tiefen der Ozeane erbaut. Gott ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Im Grunde ein ganz kurzes Glaubensbekenntnis. Das ist ein Glaubensbekenntnis des Volkes Israel. Gott, der Herr, hat die Welt geschaffen mit allem, was darauf lebt und atmet. Und ich glaube, dass jeder Mensch, egal was er wann, wie und wo glaubt, dass jeder Mensch irgendwie sich mit dieser Frage beschäftigt. Gibt es einen Gott? Wir laufen durch die Natur und sehen die Schönheit und merken, wir werden versorgt von der Natur. Und wir fragen uns, gibt es etwas, was größer ist als wir selbst? Eine Macht, eine Kraft, eine Gottheit, die es gut mit uns meint? Und wir laufen durch die Natur und sehen die herausfordernden, die unschönen, die begrenzenden Dinge der Natur. Wir sehen die Naturgewalten, die tatsächlich auch gewalttätig sind. Wir sehen Naturkatastrophen und wir fragen, gibt es da etwas, was größer ist als wir selbst? Eine Macht, eine Kraft, eine Gottheit, die uns unsere Grenzen aufzeigt, die uns straft, wenn wir über die Stränge schlagen? Ich behaupte, dass jeder Mensch diese Frage sich stellt im Laufe des Lebens und irgendwie eine Antwort sucht, findet. Zum Beispiel, ich glaube nicht. Nein, gibt es nicht. Es ist alles zufällig. Oder eben, ja, ich glaube, dass es so eine Macht, eine Kraft, eine Gottheit gibt. Ich glaube, dass es einen Gott gibt, der das alles geschaffen hat. Für das Volk Israel gilt das auf jeden Fall. Gott ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Und David stellt dann eine weitere Frage, die sich auch stellt, wenn wir die Frage, die erste Frage mit Ja beantworten, nämlich, wer darf den Berg des Herrn besteigen und wer darf an seinem heiligen Ort stehen? Wir würden die Frage vielleicht formulieren, wenn ich glaube, dass es so eine Gottheit gibt, wie ist die dann? Was will die dann? Wie kann ich dann Gemeinschaft mit ihr haben? Wie kann ich in Verbindung treten? Wer darf den Berg des Herrn besteigen? Ich kann mir das Bild ganz gut vorstellen, wenn ich denke, da gibt es einen Gott, der alles geschaffen hat, dann ist er ziemlich weit oben. Und ich bin ziemlich weit unten. Und ich weiß nicht, was ich machen kann, muss, soll, damit ich Gemeinschaft mit diesem Gott haben darf. Und ich frage mich, wie ich diesen Berg erklingen kann, was ich für ein Marschgepäck brauche, um die Reise bis dahin irgendwie zu schaffen. Wer darf den Berg des Herrn besteigen und wer an seinem heiligen Ort stehen? Das ist durchaus auch die Frage des Volkes Israel. Und David, der wird hier höchstwahrscheinlich einen ganz konkreten Berg vor Augen gehabt haben, nämlich den Berg, der später Tempelberg genannt wurde. Zu Davids Zeiten stand da noch kein Tempel, sondern da stand eine Hütte. Stiftshütte wurde die genannt. Und in dieser Hütte, da wurde ein Kasten aufbewahrt aus Gold, wunderschön verziert. Und in diesem Kasten befanden sich 10 Steintafeln, auf denen die 10 Gebote standen, die Mose von Gott, übrigens auf einem Berg, für das Volk Israel empfangen hatte. Die 10 Gebote, durch die Gott sich dem Volk Israel zu erkennen gibt. Durch die Gott eine Antwort auf die Frage gibt, was will dieser Gott? Wie können wir Kontakt haben? Gott sagt, was gut ist für das Leben. Gott sagt seinem Volk, was er sich wünscht, wie sie leben sollen, damit das Leben gut ist. Und sie haben dadurch eine Antwort. Darum ist die Stiftshütte, später auch der Tempel, für das Volk Israel der Ort, an dem Gott die Erde berührt. Die Gebote sind das, was Gott dem Menschen offenbart. Gott ist der Schöpfer des Himmels und der Erde und er hat Kontakt, er erwählt sich das Volk Israel aus und er sagt dem Volk, was gut ist und was nicht gut ist, was er sich wünscht, was das Volk machen soll. Und das ist super für das Volk. Und sie jubeln. Und David hat diesen Psalm vermutlich geschrieben für eine Prozession. Für eine Prozession, bei der diese Bundeslade mit den 10 Geboten, bei der die Anwesenheit Gottes in der Welt gefeiert wurde. Vielleicht sogar für die Prozession, in der die Bundeslade zum ersten Mal in die Stiftshütte gebracht wurde. Advent bedeutet Ankunft. David schreibt diesen Psalm, weil das Volk feiert, dass Gott ankommt in Jerusalem. Dass Gott ankommt in seinem Volk und deutlich macht, das ist mein Reden für euch. Ihr wisst jetzt, was ihr machen sollt. Und David schreibt das in seiner Geschichte weiter. Wer darf auf den Berg des Herrn? Nur die Menschen, deren Hände und Herzen rein sind, deren Seele nicht auf Falsches gerichtet ist und die keinen falschen Eid schwören. Sie empfangen den Segen des Herrn und Gerechtigkeit von Gott, ihrem Retter. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich merke, wenn ich das lese und höre, beziehe ich das sofort auf mich. Und ich merke jetzt schon so einen leichten Frust. Dabei haben wir noch nicht mal genau darüber gesprochen, was da eigentlich steht. Für David, für das Volk, war es großartig zu wissen, was für Marschgepäck sie brauchten, um diesen Berg zu erklimmen. Das Volk war immer wieder motiviert. Die haben gesagt, ja, wir wollen diesem Gott nahe sein. Wir wollen, dass er sich über uns freut. Dass er uns liebt. Wir wollen das tun, was er sagt. Auch wenn irgendwie klar war, dass das nicht so richtig gut funktioniert, zumindest nicht dauerhaft. Aber es ist doch großartig, dass dieser Gott, der alles geschaffen hat, endlich mal klar ist und sagt, das sind die 10 Gebote, die sollt ihr leben, so kann es gehen. David sagt weiter, das gilt für die Menschen, die nach dem Gott Israels fragen und seine Gegenwart suchen. Im Urtext ist es ein bisschen konkreter beschrieben. Da wird deutlich, dass es wirklich um das Volk Israel geht. Das gilt für das Volk Israel, für Gottes auserwähltes Volk. Gott wählt sich Israel aus, weil an Israel deutlich werden soll, wie Gott ist, wie Gott für seine Menschen sorgt, wie seine Menschen leben sollen. Das Volk Israel ist motiviert. Wir denken an die Gebote, wir denken an die Checkliste, die David erzählt in seinem Lied und fragen uns, okay, ich stehe am Fuß des Bergs, ich will da hoch. Und wir können ja die Checkliste mal ganz kurz durchgehen. Vielleicht nochmal die Folie, super, genau. Reine Hände, nicht klauen, nicht prügeln, keine bösen Gesten machen. Reines Herz, nur gut über andere denken oder für andere denken. Die Seele nicht auf Falsches ausrichten, nicht auf Nichtigkeiten, nicht auf das, was uns von der Liebe, vom Leben, von Gott, von anderen Menschen wegzieht. Keinen falschen Eid schwören. Keine ungenauen Angaben bei der Steuererklärung. Keine Krankschreibung, obwohl man eigentlich fit ist. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Wenn ich ganz ehrlich bin, merke ich, ziemlich schnell, auch wenn ich mich noch nie habe krank schreiben lassen, wenn ich nicht krank war. Wer darf auf den Berg des Herrn? Ich bin es nicht. Und ohne euch zu nahe treten zu wollen, ich behaupte, ihr seid es auch nicht. Das entlastet mich schon mal ein bisschen. Wer darf auf den Berg des Herrn? Die Geschichte, die David erzählt, die geht ja irgendwie nur bis hier. David sagt, das Volk Israel hat die Gebote, weiß, wie es auf den Berg kommt, Punkt. Wenn die Geschichte hier einen Punkt hätte, wenn Gott hier einen Punkt machen würde, wäre ich frustriert. Und ich glaube, ich würde hoffen, dass es vielleicht doch keinen Gott gibt. Weil die Aussicht wäre ganz furchtbar. Da ist ein Gott, ich kann nicht zu dem kommen. Dabei habe ich eine Sehnsucht. Ich möchte bei diesem Gott sein. Vielleicht hast du die auch. Vielleicht ist sie ein bisschen verschüttet. Vielleicht ist sie jetzt auch gerade ganz aktuell, ganz groß in der Situation, in der wir sind. Das, was Michi am Anfang beschrieben hat. Da wären Sehnsüchte ja auch mal ganz groß. Und ich bin froh und dankbar, dass Gott hier keinen Punkt setzt, sondern dass seine Geschichte weitergeht. Er setzt allerhöchstens ein Komma. In Psalm steht an dieser Stelle ein kleines Wort, das öfter mal in den Psalmen steht, das heißt Selah. Und es ist nicht so ganz klar, wofür das steht, aber vermutlich ist es einfach nur ein Pausenzeichen. Also wenn bis hierhin gesungen wird, dann ist hier eine Pause und dann geht's weiter. Und ich will jetzt nicht zu viel in dieses Wort an dieser Stelle hineininterpretieren, aber ein bisschen will ich es doch, weil ich finde es super, dass das an dieser Stelle steht. Weil das bedeutet, ich stehe vor dem Berg, ich frage mich, wie ich diesen Berg erklimmen kann und jetzt ist erstmal Pause. Weil Gott handeln möchte. Weil Gott mir sagt, mach Pause, mach nichts, erwarte nichts von dir. Denk nicht darüber nach, wie du zu mir kommen kannst, wie du diesen Berg erklimmen kannst, sondern lass mich machen. Du hast Pause, weil ich aktiv werde. Und Gott dreht die Richtung um. Es geht nicht darum, dass ich überlege, wie ich diesen Berg erklimmen kann, sondern Gott selbst kommt runter von diesem Berg. Gott kommt in Jesus in diese Welt, um uns deutlich zu machen, Leute, es geht nicht darum, dass ihr einen Berg erklimmt. Es geht nicht darum, dass ihr besonders gut und tough und fromm und heilig seid, dass ihr alles richtig macht, damit ich euch lieb habe, damit ihr in meiner Nähe sein könnt, sondern ich habe euch so lieb, dass ich in eurer Nähe sein möchte, egal was ihr macht. Und ich gehe den Weg auf euch zu, ich begebe mich auf Augenhöhe. Ich will euch deutlich machen, dass ich da bin. Es gibt nichts zu erklimmen, ich bin da. Du hast Pause, du musst nichts machen, du darfst Gott machen lassen. Wir feiern Advent, weil wir feiern, dass Gott keinen Punkt macht am Berg, sondern dass seine Geschichte mit den Menschen, mit uns weitergeht. Wir feiern Advent, weil Gott nochmal ganz neu und ganz anders, ganz konkret in diese Welt kommt, als kleines, machtloses Baby. Das ist schwer zu begreifen, wenn man an diesen mächtigen Gott auf dem Berg denkt. Und wenn man sich das Leben Jesu anguckt und wenn man sich überlegt, wie die Geschichte Israels ja auch die Menschen damals geprägt hat, dann wird es noch schwerer zu begreifen, wenn man einen weiteren Berg in der Geschichte Gottes mit den Menschen sich anguckt, nämlich einen Hügel, den Hügel Golgatha. Dann landet Jesus irgendwann und stirbt, wird gekreuzigt, machtlos. Auch auf diesem Berg ist er alleine. Und es wirkt so, als wäre da ein Punkt. Die Jünger sind frustriert, sind mutlos, sind hoffnungslos. Und die fragen sich, dieser Jesus, von dem wir gedacht haben, dass er der Gesandte Gottes ist, der uns deutlich macht, dass Gott da ist, dass wir uns seine Liebe nicht verdienen müssen. Dieser Jesus wird gekreuzigt wie ein Verbrecher. Ist das jetzt das Ende? Ist das der Punkt? Geht es also doch darum, dass wir uns abmühen und bemühen und anstrengen müssen, damit wir Gnade finden vor diesem Gott, der da oben auf dem Berg ist? Aber nicht mal hier macht Gott einen Punkt. Gott sei Dank macht er gerade hier keinen Punkt, vielleicht ein Komma, aber die Geschichte geht weiter. Und wir können froh sein, dass wir in unserem Advent immer schon die Auferstehung durchblitzen sehen. Dass wir wissen, dass wir Advent feiern, nicht weil Jesus ein toller Typ war, der viel Gutes von Gott erzählt hat und dessen Geschichte irgendwann zu Ende war mit einem Punkt, sondern weil in Jesus Gott selbst in die Welt gekommen ist und uns gezeigt hat, hey, wenn die Geschichte zu Ende wäre, wenn es einen Punkt geben würde, dann würde es so enden, dann wäre alles aus, dann wäre es vorbei. Aber Gottes Geschichte mit uns Menschen, die hat keinen Punkt, die geht weiter. Und Gott lädt uns ein, Teil dieser Geschichte zu sein. Gott lädt uns ein, auf die Liebe, die er uns entgegenbringt, zu antworten. Unser Herz, ja, ihm hinzuhalten. Unser begrenztes, armseliges, verknöchertes Herz mit den verrosteten Türen, die vielleicht nur so ein Spalt auf sind, wie bei Michi, wie bei vielen von uns. Und das ist schwer zu glauben, dass wir feiern, dass an Weihnachten Gott als Baby in die Welt kommt. Und ich befürchte, dass wir unter anderem deswegen auch aus diesem Fest und aus dieser Zeit wieder so eine Art heiligen Berg machen mit den Ansprüchen, die wir stellen an uns, an unsere Familien und Freunde, an das Essen, an die Feiertage, an die Adventszeit, an die Weihnachtsstimmung. Fühlt ihr euch eigentlich schon weihnachtlich? Ich fühle mich noch gar nicht weihnachtlich. Wir backen Plätzchen und wir dekorieren. Das ist alles gut, dürft ihr alles machen, will ich keinem verbieten. Aber ich glaube, dadurch machen wir wieder einen heiligen Berg, an dessen Ansprüche wir irgendwie scheitern, der uns frustriert. Und all das, was wir da tun, noch mehr Kekse, noch mehr Deko, noch mehr Gäste, die machen uns nicht automatisch offen oder offener für das, was Gott möchte, nämlich ankommen bei uns. Ich glaube, wir sind nicht mal in der Lage, selbst unsere Herzenstüren zu öffnen. Ich habe es schon gesagt, ich glaube, wir können Gott einfach unser Herz hinhalten mit allem, was da ist und ihn bitten, dass er diese Türen öffnet. So verstehe ich so ein bisschen auch den Appell im Psalm 24. Öffnet euch, ihr ehrwürdigen Tore und ihr uralten Türe. Nicht macht die Türe hoch, so wie wir es im Lied singen, sondern die Türen werden direkt angesprochen. Öffnet euch, ihr ehrwürdigen Tore und ihr uralten Türen, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der allmächtige Herr. Er ist der König der Herrlichkeit. Der allmächtige Herr, der all seine Macht loslässt, darauf verzichtet, sich klein macht, zu uns kommt, damit wir erleichtert sein können, erlöst vom Leistungsdruck, erlöst von den heiligen Bergen, die wir in unserem Leben so aufbauen und sagen können, du bist willkommen. Hier ist mein Herz. Öffne du meine Herzenstür, damit du einziehen kannst. Amen.